Ich würde ja trainieren, aber mein innerer Schweinehund.
Diesen Satz höre ich seit über 10 Jahren in E-Mails, in Kommentaren, in Gesprächen. Und ich sag dir ganz ehrlich, dein innerer Schweinehund ist unschuldig. Der hat damit nichts zu tun. Was dein Dranbleiben wirklich sabotiert, sind 3 Muster, die so tief in deinem Alltag verankert sind, dass du sie wahrscheinlich nicht mal bemerkst. Jammern, Perfektionismus und die Opferrolle. Das sind 3 unsichtbare Saboteure, die mehr Trainingspläne, mehr Diäten und mehr gute Vorsätze zerstört haben als jeder Muskelkater der Welt. Wie ein Loch im Wassereimer. Du schüttest oben Motivation rein und unten läuft sie dann wieder leise raus. Mein heutiger Gast weiß, wovon sie spricht. Sie ist Team-Europameisterin im Fechten, einem Sport, in dem Zehntelsekunden über Sieg und Niederlage entscheiden. Sie hat als erste deutsche NLP-Mastertrainerin zigtausende Menschen gecoacht und sie hat in ihrem Leben selbst erfahren, wie es ist, wenn der Boden unter den Füßen wegbricht, durch Scheidung, durch Unternehmenskrisen und den Verlust beider Elternteile und all das innerhalb weniger Monate. In ihrem neuen Buch zeigt sie, warum das Jammern uns krank macht und warum Perfektionismus der größte Feind des Dranbleibens ist. Und was du stattdessen tun kannst, um endlich selbstbestimmt dein Ding durchzuziehen. Und damit wünsche ich dir viel Spaß mit dieser Folge und meinem Gast Wiebke Lüth.
Herzlich willkommen zu Fitness mit Marc, wo sich alles darum dreht, dass du nackt gut aussiehst. Und hier ist dein Gastgeber. Wenn er negative Bewertungen liest, fragt er sich, wie er diesem Menschen helfen kann. Marc Maslow!
Moin Wiebke!
Moin Marc, hallo!
Wiebke, ich freue mich riesig, dass du wieder zu Gast bist. Unser letztes Gespräch, das war die Folge 397. Seitdem ist einiges passiert. Und zwar hast du ein neues Buch geschrieben.
Ja, das stimmt.
Der Titel ist ziemlich direkt: Aus dem Jammertal zum Glück.
Ja, manchmal frage ich mich, ob das ein bisschen zu direkt ist für manche Menschen.
Was war der Auslöser?
Für mich ist das so wie mein Lebenswerk. Da steht wirklich alles drin, was ich der Meinung bin, was für ein glückliches Leben wichtig ist.
Was ich bemerkenswert finde, ist, du schreibst im Buch ja auch sehr offen über persönliche Themen, also deine Scheidung, den Verlust deiner Eltern, schmerzhafte Einschnitte, beides innerhalb von wenigen Monaten ist passiert und was das mit dir gemacht hat in dem Moment. Das ist, finde ich, ungewohnt für jemanden, der als NLP-Trainerin auf der Bühne steht. Warum hast du dich entschieden, so offen damit umzugehen?
Ich glaube, dass es unglaublich wichtig ist, dass Menschen sehen, erstens, ich bin Mensch. Ich bin ganz normal ein Mensch mit Gefühlen, mit Situationen, mit denen ich umgehen darf. Und was ich so cool finde, ist, dass ich wirklich mal lernen durfte, diese eigenen Übungen, die ich mit anderen mache, auch an mir selber intensivst anzuwenden. Und was ich auch wichtig finde, ist, dass wir Menschen, also wir lernen alle von anderen. Wir lernen von Vorbildern, von Nicht-Vorbildern, von jedem Einzelnen. Und wenn du weißt, dass jemand seine eigenen Themen auch hat und über die hinweggekommen ist und trotzdem glücklich sein kann, dann bin ich dafür gern ein Vorbild. Denn ich habe wirklich einige Sachen erlebt, wo andere sagen würden, na, nicht so toll. Und es geht wieder glücklich zu sein und immer wieder Momente zu haben, glücklich zu sein. Und das finde ich halt so wichtig, in diese Welt herauszubringen, dass jeder das von sich weiß und dass du es lernen kannst.
Du bist Europameisterin im Fechten und im Sport, gerade auch so im Leistungssport, lernst du ja früh, Jammern bringt nichts.
Genau. Ja, überhaupt nicht.
Ja, und im Fechten ist es, glaube ich, nochmal extremer, weil der nächste Kampf kommt dann ja in 3 Minuten später wieder. Wie hat dich der Leistungssport auf das vorbereitet, was du heute als Trainerin machst?
Also für mich war es eines der wichtigsten Erfahrungen in meinem Leben. Wenn irgendwas nicht so funktioniert im Leben, da ärgern wir uns schon manchmal. Und ich habe mich auch mal geärgert. So ist das nicht. Nur ich habe mich nicht angefangen zu ärgern, dass ich verloren habe, sondern dass ich eine Strategie, die ich eigentlich weiß, was ich tun könnte oder tun sollte, nicht genutzt habe. Das heißt, ich habe unglaublich viel gelernt zu beobachten und zu gucken und mich selbst zu reflektieren, was kann ich anders machen, damit ich das nächste Gefecht gewinne. Und das fand ich tausendmal wichtiger, als mich zu ärgern über, ich habe sie dann nicht hingekriegt und eigentlich ist es ja ein bisschen Selbstmitleid. Das ist auch okay, sich mal kurz selbst zu bemitleiden. Nur eigentlich geht es ja darum zu lernen, finde ich, wie kannst du dein eigenes Verhalten, also oder auch gerade im Sport, deine eigenen Strategien, die du gelernt hast, beim nächsten Gegner, Partner.
Ja, im Sport.
Im Sport, ja. Genau. Nur im Sport, bitte. Anders anwenden, ja.
Gab es da auch einen speziellen Moment, an dem dir klar wurde, okay, das Jammern, das ist jetzt nutzlos, das macht eher einen kontraproduktiven Effekt für mich?
Ja, ich hatte mal beim Fechten so eine hammerharte, fand ich, bei so einem Weltcup-Turnier, so eine Erfahrung, dass ich in der Vorrunde, ich weiß nicht, da waren 250 Leute, in der Vorrunde waren 7 Linkshänder. Ich bin Linkshänder.
Du bist Linkshänderin?
Mhm.
Das merkt man gar nicht.
Nee?
Nee, ist mir noch nie aufgefallen. Okay. Wahnsinn.
Und ich hatte so Angstgegner Linkshänder, war das früher bei mir, weil natürlich ich nicht so oft gegen die gefochten habe. Weil die meisten, ich würde sagen 10% sind Linkshänder und 90% Rechtshänder. Also gefühlt Angstgegner. Und dann bin ich schon mit diesem Gefühl von, oh Gott, wie soll das werden, in diese Gefechte gegangen. Und ich weiß nicht, wir waren, glaube ich, 4 Stunden Auto gefahren zum Turnier. Und dann habe ich tatsächlich alle 6 Gefechte haushoch verloren. 5-1, 5-0, 5-2. Sodass ich dann meine Tasche packen konnte und wieder nach Hause fahren. Und dann habe ich, ja, wenn die das anders ausgelost hätten und ich nicht die 7 Linkshänder gehabt hätte oder 6, dann wäre ja alles anders gewesen. Dann hat mein Fechttrainer dann damals gesagt, Wiebke, jetzt reicht's. Wirklich so, ich verstehe dich. Es war eine Herausforderung, es war auch ein schweres Turnier und darf seine Perspektive verändern zum Thema Linkshänder. Weil du wirst immer gegen so jemanden fechten müssen und das darf nie eine Ausrede sein dafür, dass es nicht funktioniert. Und das hat mir echt geholfen, in meiner natürlich Wut, Traurigkeit, was ich alles hatte, dann zu sagen, ja, es waren nicht immer meine Lieblingsgegner später und es hat sich echt verändert bei mir, weil ich glaube, schlimmer wird's nicht mehr. Das finde ich auch so ein Punkt für mich, dass ich manchmal denke, also noch viel schrecklicher können bestimmte Situationen ja gar nicht werden. Und vor allem, sie gehen immer vorbei. Jede Krise ist irgendwann vorbei. Und meine Mutter hat das immer zu mir gesagt, Wiebke, es gibt immer ein Licht am Ende des Tunnels. Das habe ich immer so im Hinterkopf. Selbst wenn es sich schlimm anfühlt, was wirklich okay ist, und weil ich das halt auch wirklich dann erlebt hatte, ich wusste ja eigentlich gar nicht, wie sich eine Panikattacke anfühlt. Ich hatte keine Ahnung. Ich habe Menschen geholfen, da rauszukommen und wusste selbst nicht, wie sie anfühlt. Und jetzt weiß ich beides.
Mhm.
Muss man nicht immer haben. Und ich weiß jetzt, wie sie es anfühlt und was du tun kannst, wirklich aus eigener Erfahrung. Und das ist geil.
Was kannst du tun in so einer Situation?
Du kannst atmen. Ich habe mir dann irgendwann mal einen Wecker gestellt. So nach 15 Minuten war es immer vorbei.
Nach 15 Minuten?
Nach 15 Minuten.
Interessant.
Mhm. Bei mir war nach 15 Minuten, habe ich einen Wecker gestellt, habe ich das vorher getestet. Ich will ja selber lernen, wie funktioniert sowas, wie geht sowas. Ich habe mich da auch nicht irgendwie reingedacht gefühlt, sondern und dann habe ich meinen Wecker gestellt. Und dann wusste ich so, wenn der Wecker klingelt, dann ist es rum. Und damit war die Viertelstunde nicht so schlimm.
Das ist ja interessant. Im Prinzip durch den Wecker
ja.
Legst du den Fokus exakt. Ja schon aufs Hinterher. Ne?
Genau.
Mhm. Ja.
Und das cool. War cool. Ja, und dann halt Atemübungen, was weiß ich, 4-mal einatmen, Atem anhalten, 4-mal ausatmen, auf was Schönes achten, was ist schön, Bilder von den Kindern angeguckt. Also irgendwas, was mich dazu geführt hat, meinen Fokus zu verändern. Und mit der Viertelstunde wusste ich, es ist dann gleich vorbei.
Du schreibst in deinem Buch auch, dass Jammern nicht nur schlechte Laune macht, sondern tatsächlich auch auf die Gesundheit geht, dass der Körper mit Stresshormonen reagiert, die er ausschüttet, als wären wir eben in einer Gefahrensituation. Kannst du das mal aufdröseln? Was genau passiert da?
So, dass wir wenn wir diese Angsthormone ausschütten, diese Kampf-Flucht-Reaktionen bekommen, unser Körper auf Notfall geht. Und im Notfall werden halt nur noch bestimmte Organe gut durchblutet. So, das heißt, der Körper schützt sich ja dadurch, damit wir fliehen können, damit wir uns retten können vor der Gefahr. Und damit ist natürlich, weiß auch immer, welches Organ bei manchen Menschen dann zum Beispiel eher betroffen wäre, das ist ein bisschen ungünstig. Ich möchte jetzt keine schlechten Bilder in den Kopf tun. Ich hatte meine Ärztin aus der Psychosomatik bei mir, die NLP gelernt hat. Das war wirklich toll. Sie sagte, ich möchte auch sprachlich noch mehr lernen, wie kann ich mit dem Patienten anders reden. Und sie sagte, aus ihrer Sicht sind, und das fand ich eine echt interessante These, praktisch alle Krankheiten psychisch bedingt. Das ist jetzt eine heftige These für da draußen. Und was ich so erlebe bei ganz vielen Menschen, das kennen wir ja alle von diesen, oh, ich ertrag das nicht mehr, habe Rückenschmerzen oder ich würde am liebsten jemanden anbellen, habe Husten. Also es gibt ja ganz viele Sprichwörter, wo wir auch feststellen können, dass Krankheiten eine andere Ursache vielleicht als nur körperliche Dinge haben. Ich will das gar nicht ausschließen. Also für mich, ich bin ja auch Heilpraktikerin, von daher habe ich mich damit viel beschäftigt. Ja, ich denke immer, lach lieber. Das ist ja inzwischen positive Psychologie. Es gibt so viele Beweise inzwischen darüber, wie sehr das, was wir denken und das, was wir reden, in unserem Körper verursacht.
Ja, da gibt's viel. Auch zu Lachen gibt's da, ich habe es nicht recherchiert, aber da gibt's ja unfassbar viele Studien zu, auch was im Körper passiert, was die positiven Auswirkungen sind. Und klingt jetzt am Gemeinplatz, ne, aber es ist eine gute Medizin.
Ja, Lachen ist die beste Medizin. Ich habe ja auch inzwischen so eine Lach-Yoga-Trainer-Ausbildung gemacht.
Ach, tatsächlich?
Ja, weil ich gedacht habe, ich kann ja schlecht sagen, Lachen ist gesund, ja, und hilft, und habe mich wirklich mal mit diesem Thema beschäftigt, und das ist schon toll. Und probiere das auch wirklich aus. Und das ist das, was die meisten Menschen sich nicht vorstellen können, wenn sie anfangen, erstmal so künstlich zu lachen, so, dass das vielleicht doch Auswirkungen hat für ihren Körper. Und es ist eine Hormonausschüttung, weil das Gehirn nicht unterscheidet zwischen, fühlst du dich wirklich gut oder tust du nur so.
Ja, das ist auch etwas, was ich aus den Trainings bei dir mitnehmen durfte. Die Art, wie du als Trainerin arbeitest, mit viel Humor, mit auch Übungen aus dem Lach-Yoga, haben bei mir dazu geführt, dass ich mit einer Leichtigkeit durch diese Wochen auch wirklich durchgegangen bin, die ganz viel Veränderung gebracht haben und bei mir unbewusst verankert haben, hey, ist eine gute Idee, häufiger zu lachen und auch vielleicht in Situationen zu lachen, wo ich früher mit dem Verstand gesagt hätte, also das ist jetzt nicht, finde ich nicht witzig. Das war eine Riesenveränderung, auch im Gefühl und auch in diesem, wahrscheinlich lässt sich das alles begründen mit niedrigeren Stresshormonen und all diesen Dingen, die im Körper passieren, die aber eben dadurch ausgelöst werden.
Wir sehen das ja bei unseren Kindern. Die lachen ja viel, viel mehr. Die lachen über Dinge, wo dann Eltern glauben, da könnte man nicht drüber lachen. Und das Gefühl zu verlernen manchmal, wie wichtig das ist, es muss ja nicht immer Lachen sein. Es geht ja für mich auch um diese Fröhlichkeit, um diese Leichtigkeit, die du eben angesprochen hast, um die guten Gefühle, statt sich immer nur Sorgen zu machen, kriege ich irgendwas nicht hin und das wird schwierig, das ist ja wie bei dir im Sport auch. Was ist, wenn ich jetzt diese Gewichte nicht in der Geschwindigkeit stemmen kann oder den Handstand hinkriege, und da dran zu bleiben? Und das ist das Gleiche mit den guten Gefühlen. Da darfst du genauso dranbleiben im Denken wie beim Sport. Für mich ist das kein Unterschied.
Ja, da sagst du was. Ich merke das. Ich war gestern Abend im Training, auch später als eigentlich geplant. Und ich merke, wenn ich glaube, es war sogar nach 21 Uhr, wenn ich um die Uhrzeit einen Handstand mache, ist mein Körper schon halb im Bett. Und ich habe Schwierigkeiten, mehr dann noch diese Balance zu halten. Und ich bin immer wieder rausgefallen. Ich bin nicht in den Handstand reingekommen. Und ich habe gemerkt, dass mein erster Impuls war so ein Gefühl von, boah, jetzt habe ich keinen Bock mehr. Frust, ich mache morgen weiter. Und dann dachte ich mir, nein, ich habe ja gelernt, auch über die Seminare bei dir, wie ich meine Emotionen schnell verändern kann. Also dann wahrzunehmen, okay, ich bin jetzt frustriert, dann ja eine Technik, die Fast Phobia Cure heißt die im NLP. Vielleicht können wir nachher nochmal drauf eingehen oder ansonsten lernt man die auch bei dir. Das ist etwas, was für mich total gut funktioniert, mich dann wieder zu resetten und dann gehe ich wieder rein und irgendwann hat es natürlich geklappt. Und das ist am Ende ja auch dieses Thema dranbleiben, um das es hier auch gehen soll heute. Du beschreibst in deinem Buch auch eine Seminarteilnehmerin, die sagt, mein innerer Schweinehund ist schuld, dass ich nicht trainiere und mich schlecht ernähre.
Ja.
Und du sagst dann auch, das ist eine Ausrede und zwar eine ziemlich komfortable.
Ja.
Warum?
Weil damit die Verantwortung, die wir haben für uns selber und für unseren eigenen Körper und für unser Denken, abgegeben wird an ein Tier, was gefühlt irgendwo in unserem Inneren lebt, angeblich. Also ich würde das nicht so gerne haben wollen. An dieses Tier wird gefühlt viel abgegeben. Und wenn wir sagen, oder manche Menschen sagen, ich kann das nicht, weil mein innerer Schweinehund hat, Pünktchen, 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 der hat das verhindert, damit geben wir unsere ganze Verantwortung an diesen Hund. Ich frage dann immer, wie sieht der denn aus? Ist das ein Golden Retriever? Oder ein Dackel? Es gibt ja richtig süße Dackel.
Ja,
also vor allem, ja, und Tiere sind süß, verstehst du? Und das ist so eine Kombination, die wir im Kopf haben. Eigentlich sind Hunde für manche Menschen was Süßes, der innere Schweinehund ist aber vielleicht was Böses. Und was ist das jetzt für ein Hund? Ist das einer, der gegen uns kämpft? Kämpfen wir gegen diesen Hund? Und damit entsteht ein Glaubenssystem, dass ich glaube, ist nur meine Welt, dass ich glaube, dass Menschen nicht gut tut. Weil dann können sie nichts dafür. In dem Moment, sagen, ja, das war mein innerer Schweinehund, der hat da wieder rumgebellt. Der hat sich gewehrt, an die Leine genommen zu werden und rauszugehen und Sport zu machen.
Kann ich nichts machen.
Kann ich nichts machen, ja. Genau. Und damit geben sich manche Menschen zufrieden mit diesem Gefühl, kann ich nichts machen. Und das ist so schade. Wir funktionieren ja im Grunde immer gleich. Wir denken etwas, dann fühlen wir etwas und dann handeln wir. Und das ist ein Kreislauf, der immer wieder gleich ist. Und das Ziel ist, dass wir irgendwo bei diesem Denken, Fühlen, Handeln irgendwo rausgehen, um diesen Kreislauf zu unterbrechen. Wenn ich jetzt denke, oh, mein innerer Schweinehund, dann fühle ich mich schlecht und dann handle ich, ich bleibe vielleicht irgendwo sitzen auf dem Sofa. Wenn ich jetzt denke, so wie du, ich kriege das hin, du machst noch vielleicht eine Übung, Fast Phobia Cure, dann fühlst du dich besser, dann sagst du, ne, du machst jetzt diesen Sport, du machst jetzt diesen Handstand, du kriegst das jetzt hin. Dann verhältst du dich automatisch anders. Und deswegen ist für mich im Denken der wichtigste und leichteste Anhaltspunkt oder Knackpunkt, wenn du dein Denken veränderst, dann veränderst du dein Fühlen und dann veränderst du dein Handeln. Und deswegen würde ich den inneren Schweinehund aus dem Denken ausschließen wollen.
Gibt ja sogar Bücher dazu, zum Schweinehund.
Ja.
Fällt mir gerade ein. Und mir ist gerade auch nochmal bewusst geworden, dass ich gestern Abend auch beim Training, ich habe die Situation akzeptiert, parallel auch. Ich habe gesagt, okay, ist spät, Klappt halt nicht so gut, macht nichts.
Mhm, genau.
Und ich finde sogar, dass solche Situationen wichtig sind, weil ich möchte ja, nehmen wir jetzt den Handstand als Beispiel, den auch können und lernen und trainieren, wenn ich nicht komplett in meinem ausgeruhten Optimalzustand bin, in meiner Welt. Sondern ich finde das vielleicht sogar manchmal ganz nützlich. Situationen, wo vielleicht meine Balance nicht on point ist, wo ich nur 70% zur Verfügung habe, trotzdem ranzugehen und zu gucken, okay, wie finde ich jetzt eine Lösung?
Genau, und ich glaube, deswegen ist es so wichtig, diesen Sport zu machen, weil du lernst für dein ganzes Leben. Weil wenn du in Situationen, so wie gestern Abend bei dir, es trotzdem versuchst und tust und merkst, du kriegst viel mehr hin, als du dachtest im ersten Moment, hilft dir das ja im Berufsleben, es hilft dir in der Partnerschaft, mit den Kindern, den Kindern das beizubringen, finde ich auch so geil. Statt, oh Papa, ich schaff das jetzt nicht. Und zu sagen, ja, probier es weiter. Das finde ich halt so wichtig, weil wir das überall brauchen können.
Ich sehe das bei meiner Tochter, die ist jetzt etwas über 2. Und meine Frau sagt ihr immer und sich selbst auch, du schaffst das. Mhm. Du schaffst das. Und das ist so süß, wenn meine Tochter zieht sich jetzt am liebsten gern selbst die Hose an und dann sehe ich immer, wie sie da rumprobiert und sich versucht, die Hose hochzuziehen und sie sagt sich selbst immer, du schaffst das, du schaffst das, ist so süß.
Genau.
Ja, und das ist auch eine Erfolgsstrategie, ja. Da glaube ich dran.
Ja. Ja, und das, was es halt auch auslöst, ist dann wieder ein gutes Gefühl in dir, dass du es geschafft hast. Und dann willst du ja dieses gute Gefühl öfter haben. Und damit strengst du dich wieder in anderen Momenten mehr an. Und wenn der innere Schweinehund dann sagt, na ja, dann will vielleicht man mehr den inneren Schweinehund haben. Und ich ziehe andere Erfolgserlebnisse vor und eine neue Strategie, weil das ist das Einzige, worum es geht.
Ja, sind Strategien.
Sind Strategien, ja.
Du schreibst auch, wer jammert, handelt nicht. Gleichzeitig glauben viele Menschen, dass es ihnen besser geht, wenn sie mehr über ihre Probleme reden. Und du sagst, das ist ein Irrtum. Ab welchem Punkt wird das Reden denn über Probleme kontraproduktiv? Weil es ja manchmal schon ganz gut ist, auch sich zu öffnen, oder?
Absolut, absolut. Ich sehe es schon so, dass du mal über deine Themen sprechen darfst. Und der Fokus sollte, sagen wir mal, wenn wir jetzt so eine Prozentzahl nehmen würden, dann sagen wir mal, die klassische 80-20-Regel nehme ich jetzt einfach mal, dass du 20% über das Problem nachdenkst und 80% über die Lösung. Und dementsprechend vielleicht genauso auch mit dem Reden. Sagen wir mal, du würdest nur 20% über Probleme sprechen und 80% über schöne Dinge oder über Lösungen oder mit jemandem drüber nachdenken, wie könntest du es denn jetzt machen, damit du aus diesem schlechten Gefühl rauskommst. Und ich habe das Gefühl, wenn ich so Menschen beobachte, dass die eher die 20-80-Regel nutzen. Und ist okay. Also es geht nicht darum, jemanden deswegen zu verurteilen oder so, sondern wir sind es nicht gewöhnt. Wir kriegen viel Aufmerksamkeit mit negativen Dingen und mit Jammern.
Ja, und ich glaube auch, dass es für einige Menschen ein Punkt ist, um eine Verbindung hinzubekommen.
Ja, glaube ich auch. Das ist so ein typisches Bonding, sagt man so auf Neudeutsch. Wie kannst du gemeinsam über was jammern, was alle schrecklich finden? Viele Menschen reden nur noch über negative Dinge. Sie reden nur noch über, was ist da draußen, um Krieg und Nachrichten und was mit meinem Kind Schreckliches ist, statt zu sagen, also wenn ich mit deiner Frau spreche, höre ich nur, wie toll das ist mit diesem Kind.
Ja, stimmt.
Das ist so schön. Ich bin so begeistert jedes Mal. Das ist so schön und das ist so toll und es macht so viel Spaß. Und wenn ich andere Eltern höre, wie die über ihre Kinder, oh, es war wieder so anstrengend und heute Nacht musste ich wieder aufstehen und oh nee, und die wollte gar nicht auf zum Kindergarten gehen und da rufe ich lieber deine Frau an. Ja. Ja, aber stell dir mal vor, so wie ich mich freue, wenn sie mit mir redet oder darüber erzählt, über eure Tochter, wenn du die Gefühle in diese Welt bringen würdest, wie schön Dinge sind, statt wie schrecklich. Ja, manche sagen dann ja auch, ja, du hast gut reden. Das ist zum Beispiel auch ein Punkt, warum ich in dem Buch mal geschrieben habe, dass ich auch viele Dinge in meinem Leben erlebt habe, die richtig doof waren. So, weil viele, ja, du hast ja gut reden, du bist Pünktchen, Pünktchen, du hast ja Pünktchen, Pünktchen. Sag ich, nein, ich muss genauso mit diesen Begebenheiten des Lebens, wenn wir ganz ehrlich sind, umgehen wie andere Menschen auch. Nur habe ich andere Techniken. Beziehungsweise die Techniken, die für mich funktionieren und die für viele, viele, viele andere auch funktionieren, weil ich finde, ich für meine Sicht der Welt ist NLP eine der schnellsten Möglichkeiten, dich in einen anderen State zu bringen. Da sagte neulich jemand zu mir, ja, aber man muss doch auch mal traurig sein, man muss doch auch mal sich schlecht fühlen. Absolut sehe ich ein. Es geht nicht darum, dass du immer bei jedem schlechten Gefühl Schnips machst und dich nur gut fühlen sollst den ganzen Tag, sondern das Ziel ist herauszufinden, hilft dir dieser Gedanke, den du denkst, dich gut zu fühlen oder hilft dir den nicht? Und wenn du merkst, er hilft dir nicht, könntest du dich ja fragen, wie lange willst du diesen negativen Gedanken noch denken? Und du könntest ja sagen, so, ich will jetzt eine Stunde traurig sein. Ich habe das zum Beispiel immer bei den Autofahrten gemacht. Ich habe die Autofahrten genutzt, zum Heulen und wütend zu sein. Da hört mich keiner. Da sieht mich keiner und dann bin ich halt da heulend durch die Straßen gefahren. Und das ist okay. So, nur dann habe ich mich dann auch wieder entschieden, so, das will ich jetzt nicht mehr. Ich habe das begrenzt auf die Autofahrt. Total schräg, also so ein bisschen wie bei der Panikattacke. Mir hilft das.
Und das hat auch für dich funktioniert, ja. Dann Motor abgestellt, ja, und anderes Date.
Ja, weil ich mich auch entschieden hatte, ich gebe dieser Trauer, dieser Wut, gebe ich jetzt Raum und das ist okay und das darf auch so sein, nur ich möchte nicht den ganzen Tag so verbringen. Und deswegen ist das für mich auch eine Entscheidung gewesen. Dann sage ich, okay, wenn ich noch ein bisschen will, kann ich ja noch mal um die Ecke fahren und noch mal 5 Kilometer mehr nehmen. Das fand ich für mich auch wichtig. Ich habe in diesem Auto, das war halt mein Trauerraum, ja, wenn man so will. Und den musste ich da nicht unbedingt immer noch mit jemandem anders teilen.
Ja, das ist ein interessanter Punkt. Ich muss jetzt auch gerade drüber nachdenken, weil das noch recht frisch ist. Die Trauerfeier, als mein Vater gestorben ist. Ich weiß noch, als wir auf dem Weg im Auto saßen dorthin, dachte ich, boah, Trauerfeier brauche ich nicht. Mhm. So, wofür? Ändert ja nichts. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, bis wir in dieser Kapelle saßen, mir selbst gar keinen Raum gegeben habe zum Trauern. Und wie gut das getan hat, diese Feier zu haben, auch ein abgegrenzter Zeitraum. Und mir ist danach bewusst geworden, das ist ja auch eine Tradition, dass, ne, wenn jemand stirbt, dass man Abschied nimmt, dass man sich, alle nehmen sich Zeit, kommen dahin. Und das hat auch, so traurig ist es, auch was Schönes und was, glaube ich, was einfach auch wichtig ist. Und danach sind wir alle zusammen Kaffee trinken gegangen und dann war's, weißt du, hat man wieder gelacht, waren auch traurige Momente, aber Teil des Prozesses und es ist auch abgegrenzt. Natürlich, ich will das nicht kleinreden, ich bin auch immer noch in dem Prozess, das ist auch ein Prozess, aber das resoniert, wollte ich mit dir eigentlich nur sagen, es resoniert gerade sehr, was du sagst, mit dem, was ich auch selbst gerade an Erfahrungen mache. Du zitierst auch Jim Rohn, ich mag das Zitat, du bist der Durchschnitt der 5 Menschen, mit denen du die meiste Zeit verbringst. Wie wirkt sich jetzt so ein jammerndes Umfeld, nehmen wir mal die 80-20, ja, die 80% jammern, denn auf meine Ziele im Leben oder meine Fitnessziele aus?
Ich glaube sehr. Ich hatte das im Fechten früher auch. Da gab es Leute, die nicht besonders ehrgeizig waren in dem Sinne, die gesagt haben, sie fechten nur zum Spaß. Wobei ich dann Widerspruch sehe, weil ich liebe Turniere. Und mir machen die halt Spaß. Und die angefangen haben zu jammern oder, oh, das wird wieder so ein schwerer Gegner, habe ich immer so eine Handtuchtechnik gehabt. Einfach nur Handtuch über mich drüber, über meinen Kopf, damit mich keiner angesprochen hat und nicht über irgendwelche Angstgegner oder irgendwelche Menschen mit mir geredet hat, damit ich mich nicht habe beeinflussen lassen. Oder ich habe ganz viel meditiert immer. Ich habe das seit meinem 16. Lebensjahr schon im Sport gemacht, damit ich nicht so aufgeregt war. Und ich glaube jetzt nicht, dass man alle die Menschen, die gefühlt nicht positiv genug reden, aus seinem Leben schassen sollte, was manche Menschen machen, sondern die haben ja nicht alle diese Möglichkeiten gehabt, NLP zu lernen, Kommunikationstechniken zu lernen, sich anders zu verhalten. Und daher empfehle ich immer ein bisschen Geduld zu haben. Vielleicht lebst du ihnen durch dein fröhliches Vorbild ja vor, dass es auch möglich ist, anders durchs Leben zu gehen. Und dann kommen sie vielleicht doch irgendwann mit, was ich schon erlebt habe. Oder ich begrenze die Zeit mit den Menschen. So, und dann sage ich, ja, ich treffe mich beim Familientreffen, mit Freunden. Und dann treffe ich mich mit denen halt nicht jede Woche 5-mal. Ich finde auch immer, Beziehungen sind doch dafür da, sich gegenseitig gute Gefühle zu machen. Sonst brauchen wir die doch nicht. Das ist so mein Ansatz. Egal, wen du triffst, mach anderen Menschen gute Gefühle, sodass sie sich gerne an dich erinnern, vielleicht auch. Jetzt von Beerdigungen abgesehen, das ist was für mich völlig anderes. Nur im Alltag, wie viel gibst du anderen Menschen gute Gefühle mit? Dass ihr lacht, dass ihr euch freut, dass du jemandem ein Kompliment machst, dass derjenige sich besser fühlt, wenn er mit dir zusammen gewesen ist. Das macht das Jammern halt nicht. Ja, dann kann man natürlich mal sagen, und das ist auch, ich bitte, bitte immer, das ist völlig okay, mal zu sagen, du, es ist irgendwas, geht mir nicht so gut. Ganz, ganz wichtig. Nur dann da wieder rauszukommen.
Ich kriege gerade den Impuls, dass ich das für mich ins nächste nächsten Fitnessstudio-Besuch mitnehmen, wenn ich jemanden sehe, der da trainiert.
Ja.
Mir kommen ganz viele positive Gedanken in den Kopf. Und ich sag dir ganz ehrlich, in den seltensten Fällen äußere ich die.
Ja.
Und das ist schade. Ich merke das, es ist schade. Ja. Ich merke das auch selbst, wenn mir selbst mich jemand anspricht und sagt, hey, wollte nur mal sagen, cool.
Ja.
Dann freue ich mich. So, und das ist, sind manchmal auch Situationen, wo du sofort mit einer anderen Energie auch weiter ins Training gehst. Und das ist, glaube ich, etwas, was wir alle, die jetzt hier zuhören, vielleicht auch für uns mitnehmen können. Also ich werde es auf jeden Fall für mich mitnehmen. Das nächste Mal, wenn du ins Fitnessstudio gehst, machst du jemandem ein Kompliment.
Ja.
Und ganz ehrlich, da gibt es genug Gelegenheiten. Und also ich mache ja nicht nur dem anderen ein Geschenk, sondern mir selbst auch. Behaupte, die meisten freuen sich sehr darüber, weil es auch so selten passiert.
Mhm. Ja. Manche fragen mich zum Beispiel im Seminar, Wiebke, was ist meine Lebensaufgabe? So, was soll ich denn tun? Und dann sage ich, fang doch mal einfach an, jeden Tag 3 Menschen ein Kompliment zu machen oder gute Gefühle zu machen. Und wenn du das so regelmäßig tust, dann verändert sich dein ganzer innerer State. Das ist wie, wenn du regelmäßig Sport machst, dann sagt dein Körper, du willst Sport machen. Der sehnt sich schon danach, dass er in Bewegung kommt. Ja, das ist ja eigentlich unser Naturell. Und so ist das mit den guten Gefühlen auch. Wenn du anfängst, anderen Menschen gute Gefühle zu machen, Komplimente zu machen, dann fühlst du dich gut und dann merkst du, wie in dir sich was positiv verändert. Und das anderen Menschen mitzugeben, boah, das wäre mal eine gute Gefühlewelle hier. Ja, das wäre schon cool. Ja.
Ein Thema, was du ansprichst auch in deinem Buch, ist das Thema Perfektionismus, was ich sehr spannend finde. Viele, die jetzt hier zuhören, das weiß ich, sind sehr ambitioniert, sind leistungsorientiert, haben hohe Ansprüche an sich selbst. Und auch eine Frage, die ich mir häufig stelle, wo genau verläuft eigentlich die Grenze zwischen gesundem Ehrgeiz, gesundem hohen Anspruch und perfektionistischem Denken?
Ich glaube, das hängt von deinem Gefühl ab. Und ich finde Ehrgeiz richtig geil, muss ich sagen. Ich finde auch Ansprüche zu haben an sich cool, weil ich glaube, dass wir dafür gemacht sind, um dazu zu lernen in unserem Leben. Egal, ob jetzt im sportlichen Bereich, in dem sowieso, finde ich, im geistigen Bereich, egal bei was, wir sind jetzt nicht dazu geboren, irgendwo rumzusitzen. Und das ist das Schöne, was ich an den Kindern auch so toll finde. Die wollen lernen. So, und irgendwie bei manchen Erwachsenen wandelt sich das dann in, was denken die anderen von mir, wenn ich das so und so tue, was wir als Kinder schon lernen, glaube ich, weil wir uns immer vergleichen. Wir vergleichen uns als kleine Kinder, guck mal, Papa kann schon das, ich kann das noch nicht, ich will das lernen. An sich ist es ein richtig cooler Motivator, sich mit anderen Menschen zu vergleichen. Dafür ist es toll. Wenn wir es nutzen, um uns hinterher schlecht zu fühlen, weil wir können das noch nicht oder das noch nicht, dann ist es ungünstig. Ich würde es immer nur in die Richtung benutzen, das will ich lernen. Da will ich besser werden, da will ich gut drin sein. Und diese Enttäuschung nutzen manche, um das diesem Hund da in die Schuhe zu schieben oder sich in negativer Art und Weise mit anderen zu vergleichen, statt mit sich. Und das ist ja immer das gleiche Thema beim Perfektionismus. Perfektionismus heißt nur, dass derjenige sich ein Bild vorstellt, was er noch nicht erreicht hat und sich deswegen vielleicht schlecht fühlt. Statt dass er sagt, boah, wie geil ist das denn? Du bist schon so viel besser als vor ein paar Wochen. Du kannst schon so viel mehr, als du gedacht hast. Und das, was du kannst, ich habe jetzt auch wieder gedacht, ich will jetzt Handstand endlich lernen. Ja, weil mich motiviert das. Ich finde das so geil, zu sehen, wenn andere Menschen etwas können, was ich lernen will. Und ich komme auch auf Ideen, Dinge zu lernen, die ich vorher vielleicht noch nicht lernen wollte.
Total, ja. Also ich habe es auch bei anderen gesehen, muss ich jetzt, wenn ich so drüber nachdenke und dachte, geil. Und ich bin auch fest davon überzeugt, ein Handstand ist etwas, was jeder Mensch, also der jetzt noch beide Arme hat, lernen kann. Und ich habe festgestellt, dass es bei mir sehr viel länger gedauert hat als bei den meisten Menschen, bis ich es konnte.
Und es ist okay.
Und es ist okay.
Ja.
Weil das Tempo ist für mich, muss ich sagen, nicht mehr entscheidend. Für mich ist auch das Ziel häufig nur ein Container. Und ich glaube, egal auf welchem Weg du gerade bist, zu welchem Ziel auch immer du gerade hin bist, ist das, was du unterwegs lernst, gerade in den Situationen, wo es vielleicht manchmal ein bisschen holpriger ist, unschätzbar wertvoll ist. Und das überträgt sich auf so viel im Leben.
Ja. Und deswegen halte ich auch diese Bewusstheit für so wichtig. Das, was du gesagt hast, du hast also praktisch dir selber zugehört, was du gedacht hast gestern, und dieses Denken zu verändern. Und ich finde, wir lernen das nicht genügend in der Schule oder in der Erziehung. Genau. Ja. NLP-Seminare empfehle ich dafür. Ja. Wirklich, weil ich der Meinung bin, diese Bewusstheit für Sprache, deswegen heißt das ja auch neurolinguistisches Programmieren, du kannst halt, und deswegen weiß ich das aus meiner eigenen Erfahrung, ich habe vor NLP die Leistungen nicht gebracht, die ich nach NLP im Sport gebracht habe. Weil ich mein Denken so verändert habe, mein Gefühl verändert habe und dementsprechend auch anders handeln konnte. Und ich bin auch, muss ich sagen, ich bin schon ein bisschen perfektionistisch veranlagt. Ja.
Und High five.
Ja, genau, Chaka. Das finde ich auch gar nicht schlimm, weil ich glaube auch, und deswegen Perfektionismus, wenn das also Ismus, sollte jetzt nicht zu einer Krankheit ausarten und hilft ja auch Qualität zu bringen. Deswegen, das ist immer so ein bisschen die Gratwanderung. Muss die Qualität jetzt wirklich 150%ig sein oder reichen auch 100 für den Perfektionisten? Und es ist halt auch so ein Label, den ich nicht so gut finde.
Ja, ist ein Label, ja.
Und ich glaube nicht, dass jeder Mensch in jedem Bereich unbedingt 150%ig perfektionistisch ist. Sondern da dich nochmal zu fragen, in welchem Bereich ist es dir denn extrem wichtig und worauf achtest du dann? Was die anderen dir sagen, was die anderen von dir denken könnten, was du selber von dir denkst. Und ich würde mir eher solche Fragen stellen. Was befürchte ich? Welche Bilder stelle ich mir im Kopf vor, wenn ich das nicht gut genug mache? Weil was heißt nicht gut genug? Und diese Fragen sich zu stellen, das fände ich viel wichtiger, als dieses Label zu haben.
Häufig sind es ja Ängste, die dann hervorkommen und ich kriege es nicht mehr zusammen. Ich hatte letztens eine Situation, wo ich selbst gemerkt habe, da habe ich Angst. Und dann habe ich mich gefragt, was ist das Schlimmste, was passieren kann? Was mich ja dann wieder vom Gefühl erstmal in den Verstand gebracht hat. Und das, was mir dann eingefallen ist, was der Worst Case wäre, fand ich nicht mehr so schlimm. Mhm. Also, wenn nicht wünschenswert, ist auch zum Glück nicht eingetreten. Aber da dachte ich, da komme ich dann auch wieder raus. Genau. Und diese Bewusstheit löst schon ganz viel oft und hilft dir ja auch dabei, dann eine bewusste Entscheidung zu treffen, wo möchte ich denn und warum.
Ja, warum zum Ziel ist gut, finde ich.
Warum möchte ich das?
Ja, das ist gut. Warum zum Ziel finde ich immer gut, weil dann kriegst du deine eigene Motivation raus. Mhm. Warum hast du das gemacht? Die Frage finde ich jetzt nicht so toll.
Mhm. Warum hast du dich so verhalten?
Ja, genau. Ja. Also diese Motivation für dich, warum möchtest du etwas? Warum willst du 150% geben? Und dann findest du ja auch das Gefühl raus, was dafür sorgt, dass du bestimmte Dinge tun willst oder nicht tun willst. Mhm. Und das ist für mich auch verknüpft wieder nochmal mit dem Jammern. Mhm. Weil wenn du dich fragen würdest, worüber willst du denn jetzt noch jammern? Was ist jetzt wirklich so schrecklich noch, was nochmal und nochmal und nochmal erwähnt werden muss? Oh, ich habe den Zug verpasst, oh, ich habe den Bus verpasst, oh, bei mir ist irgendwas Schreckliches passiert. Wie hilft dir das auf Dauer?
Du beschreibst auch drei Facetten des Perfektionismus in deinem Buch. Einmal den selbstgerichteten, dann den sozial vorgeschriebenen und den fremdorientierten Perfektionismus. Mhm. Kannst du das anhand von Beispielen aus dem Alltag mal erklären? Und welche Facette siehst du im Fitnessbereich am häufigsten?
Im Fitnessbereich würde ich, glaube ich, dieses Soziale am ehesten nehmen. Der kann was, was ich nicht kann. Ich strenge mich nicht mehr so an, weil kriege ich sowieso nie hin, gefühlt. Oder auch selbst natürlich auf sich selbst bezogen. Ich bin nicht so ein Typ.
Klassiker, ja.
Das ist so ganz typisch für, bin ich überhaupt bereit, irgendwas dafür zu tun? Ich habe früher auch gedacht, ich könnte noch nicht mal mehr als ein Kilo Gewicht stemmen und habe in diesen, weiß ich nicht, wie die heißen, Bauchbeine, Po, Gewichte, Dinger, maximal immer ein Kilo draufgetan. Mhm.
Ja, diese, auf beiden Seiten. Die pinken Hanteln.
Oh, die Leute, die haben mich angeguckt. Wirklich, das war ein Sozialexperiment. Die haben mich für völlig verrückt erklärt, wieso ich diese Übung nur mit einem Kilo mache. es war so spannend, also auch das mal mitzubekommen in so einer Gruppe. Wann ist man anerkannt? Ja, so dieses Soziale praktisch jetzt nochmal. Und mir war das völlig wurscht. Ich habe mein Gefühl, ist, ich will jetzt nur ein Kilo haben. Fertig. So, und da glaube ich nochmal mehr dein Gefühl zu hören. Was ist dir jetzt wirklich wichtig? Dass die anderen dich anerkennen im Außen oder du selber dich nicht anerkennst, weil du es angeblich nicht hingekriegt hast? Oder auch das Dritte ist ja dieses im Außen immer zu meckern, was jemand anders nicht richtig gemacht hat. Mhm. Oh, guck mal, bei dem sind ja die Servietten nicht so gefaltet, wie ich mir es vorstelle im Restaurant. Oder guck mal, der hat ja gar keine Stoffservietten. Oder die Gläser bei dem werden ja nicht ordentlich geputzt. Oder die Schuhe stehen bei dem draußen vor der Tür statt zu Hause im Schrank. Oder was auch immer wir an anderen Menschen kritisieren. Und ich glaube, je mehr Menschen an anderen Menschen etwas kritisieren, desto leichter kommen sie in die Versuchung, das bei sich selbst auch zu tun. Weil wenn du andere Menschen für irgendwas kritisieren musst, bedeutet das, dass du es mit dir selber auch tust. Oder es schützt einen. Wenn ich nur über andere rede, dann merke ich an mir selber nicht.
Oh, ich mache das alles viel besser.
Genau. Ja,
hebe genau, mich das selbst ist hoch.
Guck mal, ich bin so toll. Ich mache das anders. Ja, das ist schon beeindruckend. Deswegen, ich würde immer lieber die Fragen stellen. Was ist dein Ziel? Was möchtest du damit erreichen? Warum? Da lasse ich es gelten bei dir selber nicht. Warum machst du das so? Sondern warum würde ich das so haben wollen? Einfach dir andere Fragen stellen als, warum habe ich das nicht hingekriegt? Oder warum schaffe ich das nicht? Diese Warum-Fragen nicht zu stellen, sondern was will ich denn?
Warum soll ich, warum nicht bei anderen fragen?
Weil das die anderen immer in Rechtfertigung führt und in die Vergangenheit. Warum hast du das so gemacht? Und ich glaube, dass viele Menschen dadurch anfangen zu lügen, sage ich einfach mal so demonstrativ behauptend, weil viele gar nicht sagen wollen, warum sie was nicht gemacht haben, dann erfinden sie irgendwas. Wie bei Kindern. Warum hast du denn jetzt das Glas Wasser umgeschüttet? Dann sagen die Kinder ganz oft, überlegen sich irgendwas, damit sie keine Strafe bekommen. Weil das ist ja, die haben ja eigentlich Angst davor. Was ist, wenn ich jetzt sage, ich hatte mal Bock drauf, das einfach auszuprobieren, was passiert, wenn das Wasser auf den Boden läuft vom Tisch?
Naja, klar.
Und dann würden die Eltern vielleicht schimpfen, wenn ich irgendwie, ich bin aus Versehen drangekommen oder eigentlich wollte ich das gar nicht. Das kriegen die Kinder sofort raus, auf was die Eltern ticken. Und deswegen glaube ich halt, ist diese Warum-Frage nicht gut, weil du musst dich rechtfertigen und du musst nochmal drüber nachdenken, was schiefgelaufen ist. So, wenn du die Frage anders stellen würdest im Sinne von, was ist dein Ziel, ist das was anderes als die Warum-Frage.
Warum hast du das Glas umgeschmissen versus was ist dein Ziel?
Ja, zum Beispiel, oder wenn du jetzt, sagen wir mal in der Beziehung, warum hast du nicht angerufen, ne? Oder was war dein Ziel, dass du mir nicht Bescheid gegeben hast, dass du später kommst? Und dann fangen die Menschen an, anders drüber nachzudenken, was sie tun. Warum ist immer wie so ein Vorwurf. Und ich halte Vorwürfe, egal in welchem Bereich, ob jetzt Beziehungen oder im Mitarbeitergespräch, Kollegengespräch, Eltern, Kinder, sind Vorwürfe die schnellste Lösung für Krise.
Ja, ist gut, das nochmal mitzunehmen. Du schreibst auch über das Imposter-Syndrom, also Menschen, die trotz ihres Erfolgs das Gefühl haben, nicht genug zu sein. Siehst du das auch bei sportlich aktiven Menschen?
Glaube ich schon, wenn die sich halt vergleichen mit anderen. Das ist halt die Kombination aus diesem Imposter ist gleich Perfektionismus. Ich mag diese Ausdrücke eigentlich gar nicht so.
Ist auch ein Label, ne?
Ja.
Ja.
Weil ich bin ein Imposter. Ich habe dieses Imposter-Syndrom.
Ja, das heißt und, Hochstapler heißt es, glaube ich,
genau.
Deutsch. Ne? Ja.
Sie glauben, dass sie hochstapeln würden, obwohl sie es gar nicht tun. Das ist ja das, was da dahinter steckt. Das ist das Gleiche wie beim Perfektionismus. Ich bin nicht gut genug, ich muss nochmal irgendwas dafür tun. Ich mag diese Label nicht. Ich würde eher nachfragen, wenn jemand sagt, und ich habe so viele Teilnehmer im Seminar, die sagen oder das Gefühl hatten vor dem Seminar, dass sie nicht gut genug wären und dann verstehen, du bist toll so, wie du bist. Du kannst immer was dazulernen. Ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft eher gelernt haben, wir dürfen über unsere Erfolge nicht reden.
Ja, ist deutsche Kultur auch ein bisschen, ne? Ja. Amerika ist ja komplett
anders. Völlig anders. Und deswegen sehe ich das als wieder tollen Label, mit dem man Menschen nicht unbedingt ein gutes Gefühl führt. Ich würde eher andere Fragen stellen im Sinne von, worin bist du denn angeblich nicht gut genug? Beim Händewaschen, beim Haare kämmen? Und dann kriegst du überhaupt raus, worum es geht. Ja, ich habe mich da mit dem und dem verglichen und ich kann den Handstand noch nicht so gut und die Gewichte, ich bin erst bei 1,5 Kilo statt bei 2, alle anderen sind schon so viel weiter. Und dann kriegst du damit raus, worum es wirklich geht. Und das ist halt auch gerade beim Sport bei dir so wichtig, dir diese Fragen zu stellen. Ja, so dieses, wenn du ehrgeizig bist und was erreichen willst, dann stell dir diese Frage, woran würde ich erkennen, dass ich erfolgreich bin? So, und wenn diese Latte immer höher gesetzt wird, dann fühlen die Leute sich natürlich nie zufrieden. Und dieses Gefühl zu bekommen von, du bist toll, so wie du bist, das ist, glaube ich, eines der wichtigsten Dinge, die es gibt, die wir anderen Menschen mitgeben können.
Du beschreibst auch den Zusammenhang zwischen dem wahrgenommenen Anstieg von perfektionistischem Denken und ja auch der Veränderung in den letzten Jahrzehnten, dem Siegeszug der sozialen Medien. Und da, glaube ich, ist ein Thema auch nochmal wichtig, drüber zu sprechen, welche Rolle spielen das, was wir sehen auf Instagram, auch im Fitnessbereich, die vielen trainierten, perfekten Körper, die durch den Algorithmus nochmal gepusht werden. Welche Rolle spielen die sozialen Medien in diesem Kontext aus deiner Sicht?
Ich glaube, eine sehr große. Weil wir oder Menschen sich dann mit den anderen vergleicht. Ich habe jetzt auch schon so lange trainiert, ich sehe nicht so aus. Ich habe inzwischen auch bei einigen gesehen, dass die natürlich auch mit KI-Bilder erzeugen. Du weißt bei manchen Sachen inzwischen nicht mehr, was es wirklich war und was es nicht war. Und ich sehe da genau den gleichen Punkt wie vorhin, dass du dich mit dir vergleichst und dass du den Vergleich mit anderen nur als Motivation nutzt und nicht als schlecht machen oder sich runterziehen. Ich habe das noch nicht geschafft. Ich kann sagen, ich habe das auch mal ausprobiert. Ich habe noch nicht die Videos, die andere haben müssen. Ich würde schon längst Pünktchen, Pünktchen, Pünktchen. So what? Wirklich diese zwei Worte, dann ist es eben so. Sondern einfach an deinen Zielen dran zu bleiben. Und ich glaube, das ist nochmal ein Riesenunterschied. Was sind denn deine Ziele? Sind deine Ziele wirklich die der anderen? Oder hast du deine eigenen Ziele und nutzt das als Motivation? Ich gucke mir diese Videos an, manchmal auch diese Sportvideos. Oder ich gehe zum Beispiel super gerne ins Varieté. Oh, ich liebe es, wenn die da, was weiß ich, was die alles an den Bändern, an den Seilen, an den Rollen. Es ist so geil, was die.
Toll.
Und wenn ich da gewesen bin, dann denke ich, jedes Mal, ich gehe jetzt in Sport. Wirklich. Und dann gehe ich auch wirklich viel motivierter in Sport, weil ich es als Motivation sehe, was möglich ist. Nicht, was ich können muss. Dein Körper kann so viel. Und du kannst so viel lernen im Sport und so viel mit dranbleiben erreichen. Das ist so geil. Und das ist das, was mich begeistert. Und ich sehe das eher als, boah, guck mal, was es alles gibt.
Dranbleiben schlägt Perfektion. Das ist auch so eine Kernbotschaft, die ich für mich mitgenommen habe, die ich auch versuche, da nach außen zu geben. Und das passt auch gut zu dem, was du im Buch schreibst. Du schreibst, perfektionistisches Denken tötet die Lebensfreude. Und was würdest du jemandem sagen, der vielleicht bisher sein Training hingeschmissen hätte, weil er es nicht perfekt durchziehen kann?
Hab viel mehr Spaß an den Dingen, die du tust und feier jeden deiner Erfolge. Oh, das ist doch so völlig irrelevant, dass jetzt 150%ig geklappt hat oder nicht, sondern es geht ja darum, dass du deinen Körper fit hältst. Das ist unser Auto im Leben. Das Einzige, was wir haben. Und das können wir nicht einfach mal so austauschen. Und deswegen ist es ja gerade so wichtig, diese Fitness zu haben und deine Muskeln zu trainieren und damit auch, finde ich, deinen Geist zu trainieren. Und das ist so tausendmal viel wichtiger. Und ja, ich finde es so geil, einfach Spaß zu haben beim Bewegen und zu denken, boah, ich liebe ja Muskelkater. Ich finde Muskelkater so geil, weil ich dann jedes Mal denke, boah, ich habe wieder einen Muskel trainiert, den ich länger nicht so trainiert habe. Und von daher geht es immer hauptsächlich um Spaß bei allem, finde ich. Ob jetzt beim Sport, beim Denken, im Alltag, in Beziehungen, im Beruf, wie kannst du wieder mehr Freude haben?
Im Buch gibt's ein schönes Zitat. Wenn du merkst, dass du ein totes Pferd reitest, steig ab. Und ich glaube, gerade für die Ambitionierten unter uns ist das extrem anspruchsvoll, manchmal genau diesen Schritt zu gehen. Wie unterscheide ich denn eigentlich, ob ich vielleicht gerade auf, ich nenne jetzt nicht den Schweinehund, ja, aus welchen Gründen auch immer, aufgeben will, weil es unbequem ist, oder ob das Pferd tatsächlich tot ist?
Mit Ehrlichkeit. Ich glaube, dass die Ehrlichkeit zu dir selbst, tust du das jetzt, weil du es unbedingt erreichen möchtest, weil du davon mehr Anerkennung bekommst, weil du selbst denkst, das muss ich aber unbedingt erreichen, oder drückst du dich vor irgendwas? Ich habe zum Beispiel so eine kleine Herausforderung in meinem Rücken, seitdem ich geboren bin, so eine Wirbelverschiebung, und ich liebe auch lateinamerikanische Tänze. Und dann bin ich halt tanzen gegangen und habe dann festgestellt, ich hatte hinterher körperliche Symptome, die nicht so schön waren. Und die sind immer wieder aufgetaucht nach diesen Tänzen. So, und dann habe ich mich jetzt gefragt, ja, ich will das aber doch, ich möchte das doch unbedingt durchziehen und ich will das doch lernen. Und habe dann gedacht, ja, ich könnte natürlich auch Muskeltraining noch mehr machen, noch mehr Bauchmuskel, Rückenmuskeln, damit ich diese schrägen Bewegungen mache. Und dann habe ich irgendwann für mich entschieden, ach, ich möchte das so unbedingt gerne, ja, will ich. Nur ich glaube, für dieses Leben ist mein Körper nicht dafür gemacht. Fertig. Nur das ist jetzt bei normalen Muskeltraining oder, finde ich, wenn du jetzt mit Gewichten oder irgendwelchen anderen Sachen trainierst, nicht unbedingt das Thema. Nur es gibt bestimmte Bewegungen, die für manche Körper, da dürfen wir ein bisschen mehr trainieren. Ich habe jetzt so einen Körper, um jetzt so ein Salsa-Dings hinzulegen, müsste ich 150.000 Stunden mehr trainieren als irgendjemand anders. Weil ich dieses Bewegungsmuster so nie gelernt habe. Kann ich das lernen? Natürlich. Ich habe aber keinen Bock, jetzt die nächsten 20.000 Jahre nur Salsa zu machen. Und deswegen habe ich mich dagegen entschieden. Das war ja für mich mein totes Pferd. In dem Sinne, nur ich habe gesagt, ich mache jetzt lieber, was weiß ich, Bauch, Beine, Po, Zumba, wo es nicht so drauf ankommt. Ich glaube, das kann jeder nur für sich entscheiden. So, und was sagt dir dein Gefühl? Und sagt dir dein Gefühl, ja, ich würde doch so gerne, nur jetzt beim Thema Sport und dranbleiben und Fitness, so was du jetzt machst, da finde ich, gibt's keine toten Pferde, außer vielleicht in der Menge des Gewichtes, vielleicht für manche Körper. Ansonsten mach einfach, ja, dieses bleib dran und trainier's. Und ansonsten in manchen Lebensbereichen, das ist ja bei manchen Partnerschaften auch so, ich hätte so gern den oder ich hätte so gern die, der will aber nicht oder die. Was machst du jetzt? Dann ist es eben so. Und auch das zu akzeptieren, und das ist, was hast du so schön gesagt vorhin, ich akzeptiere, dass irgendeine Situation im Moment so ist. Und dann brauche ich auch nicht mehr darüber zu jammern irgendwann, statt zu sagen, okay, es ist halt jetzt so. Ich akzeptiere, dass es so ist. Wir müssen so viele Situationen im Leben einfach akzeptieren, die passieren, die nicht so schön sind manchmal, nur den Fokus wieder auf das Schöne zu richten. Was kannst du denn machen? Swing-Tanzen kann ich, Lindy Hop, weil ich irgendwelche Bewegungen machen muss, die nicht so exakt sind. Also habe ich mich für was anderes entschieden. Und ich glaube, darum geht es ganz viel, zu akzeptieren manche Dinge, die so sind, und mach das Beste draus.
Dazu passt ja ganz gut das Bild, das du im Buch auch nutzt. Die Surferin, die nicht auf die perfekte Welle wartet, sondern mit dem arbeitet, was auf sie zukommt. Egal, ob es jetzt die Flaute ist oder der Sturm und alles dazwischen. Wenn du auf dein Leben zurückblickst, welche imperfekte Welle hat dich am meisten wachsen lassen?
Dass ich keinen Studienplatz für Medizin bekommen habe. Ja, ich bin ja aus diesem Konzern rausgegangen und habe mich dann entschieden, den Heilpraktiker dann zu machen. Und dann habe ich mich ja für NLP entschieden und gebe ja jetzt seit über 20 Jahren die NLP-Ausbildung. Und das war für mich einer der wichtigsten Punkte. Es hat im beruflichen Bereich nicht so funktioniert im Konzern, wie ich mir das vorgestellt habe. Und meine zweite Imperfektion war durch die Trennung von dem Geschäftspartner und ja auch Ehepartner, der sich für einen anderen Weg entschieden hat. Und dann musste ich plötzlich Und ich habe so viel gelernt. Ich bin heute so dankbar für diese Zeit, weil ich so viel gelernt habe für mein Leben. Ich habe so viel mich selber kennengelernt nochmal und musste mich auch echt weiterentwickeln in vielen Bereichen. Deswegen würde ich nie sagen, heute mehr so, irgendwann ist so fürchterlich, fürchterlich schrecklich, weil ich weiß, es kann so viel Schönes aus Situationen erwachsen, die du früher dir nie vorstellen konntest. Deswegen, selbst wenn eine Situation schlimm ist, wie gesagt, es gibt immer Licht am Ende des Tunnels. Ich glaube, Situationen, in denen wir gezwungen werden, mehr zu lernen oder vielleicht uns selber auch mal dazu bringen, mehr zu lernen, so wie Handstand. Es ist völlig egal im sportlichen Bereich, egal in welchem Bereich du irgendwas dazulernst. Ich glaube, dass das dir unglaublich hilft für die persönliche Weiterentwicklung und damit auch neue Möglichkeiten entstehen, die du vielleicht vorher gar nicht so erwartet hattest. Deswegen, ich bin echt dankbar für die Zeit. Auch wenn es herausfordernd war, weil herausfordernd heißt nicht immer, dass wir irgendwas nicht können, sondern dass wir wachsen dürfen.
Das heißt, wenn dann höchstens, wir können es noch nicht.
Ja, exakt, das Wort noch. Ja, genau. Oh, ich konnte so viele Sachen noch nicht. Irgendwie macht mich das auch stolz, muss ich sagen. Und das ist ja bei den kleinen Kindern auch so. Die sind dann stolz, wenn sie sich die Hose anziehen können selber. Und wenn du plötzlich merkst, boah, du kannst so viel lernen und anders machen und eine neue Perspektive haben in deinem Leben, das finde ich so schön daran.
Wiebke, vielen, vielen Dank für das Gespräch, für die vielen Impulse. Viel mehr Impulse gibt es in deinem Buch Aus dem Jammertal zum Glück. Verlinke ich auch nochmal in den Shownotes. Untertitel ist, wie wir Arbeit und Leben endlich wieder lieben lernen.
Mhm.
Einen kleinen Einblick konnten wir, glaube ich, hier schon mal geben. Wenn dir die Folge gefallen hat, schau dir das Buch an. Vielen Dank fürs Dranbleiben auch hier bis jetzt. Und vielen Dank für deine Zeit, Wiebke. Du hast das letzte Wort. Stell dir vor, du kannst auf allen Smartphones da draußen eine Nachricht aufpoppen lassen. Und alle Menschen würden die lesen. Was steht da?
Erstmal vielen Dank an dich nochmal, Marc, für die Zeit mit dir hier. Ist immer wunderschön. Ich habe eben erst gedacht, ich würde sagen, sei einfach glücklich. Und während ich das jetzt so sage, würde ich nochmal drüber nachdenken und sage, denk dich glücklich. Und stell dir mal vor, du würdest jeden Tag lesen, denk dich glücklich. Und alle würden das machen. Das ist meine Idee für heute.
Falls du diese Folge hörst und noch nicht abonniert hast über Apple Podcasts, Spotify oder andere Plattformen, dann solltest du das schleunigst ändern. Denn die beste Möglichkeit, dran zu bleiben, ist, wenn du dir diesen Podcast kostenlos auf dein Phone oder dein Lieblingsgerät liefern lässt. Du kannst ganz einfach abonnieren, indem du auf Apple Podcast gehst und dort nach Fitness mit Marc suchst. Oder du gehst auf www.marathonfitness.de/podcast und klickst dort auf Abonnieren. Wenn dir dieser Podcast gefällt, dann kannst du auch was zurückgeben. Geh auf Apple Podcasts oder auf Spotify, gib mir deine 5-Sterne-Bewertung und schreib was Nettes. Ich lese das und ich werde dir ewig dankbar sein. Versprochen. Der Punkt ist der, mit deiner Bewertung hilfst du, dass dieser Podcast leichter gefunden wird von Menschen, denen diese Infos auch helfen könnten, um ihren Körper zu verbessern, um nackt gut auszusehen. Also, kennst du jemanden, dem dieser Podcast helfen würde? Denn das beste Kompliment, das du mir machen kannst, ist eine Weiterempfehlung.